3, 2, 1.
Podcast!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Und es scheint die vorletzte Folge zu einer öffentlichen Sitzung zu sein. Heißt nicht, dass wir die vorletzte Folge hier gerade machen. Aber ich begrüße euch hier zur Folge 56, zur Sitzung vom 13. Februar 2017. Wir haben jetzt schon den 14. Februar und zwar 0.40 Uhr. Heute ging es mal wieder bis Mitternacht, hatten wir lange nicht mehr. Dementsprechend durch sind wir auch alle und hoffen, dass wir das hier schnell durchkriegen, abgewickelt kriegen. Erstmal, bevor wir hier tief einsteigen, möchte ich hier die Runde begrüßen. Kurzen Namecheck.
Ich glaube, ich bin Daniel und twittere live aus dem NSA-Ausschuss.
Ja, ich bin der Zebas, schönen guten Abend.
Ich bin Jonas Schönfelder, hallo.
Stella Schiffschick und ich zeichne als Faltjäger die Zeugen im Ausschuss.
Awesome, und ich bin Felix Berzin. Ja, wir hatten heute drei Zeugen gehört. Zu meiner eigenen Überraschung gab es den dritten Zeugen ganz spontan. Der wurde nämlich heute erst in der Beratungssitzung beschlossen, dass der auch heute spontan geladen wird. Der Zeuge wusste zum Glück Bescheid. Das war der aktuelle Regierungssprecher Steffen Seibert. Dazu noch mehr offiziell und auch gehört in öffentlicher Anhörung. Heute übrigens alles nur öffentlich. Es gab keine eingestuften Sitzungen danach, die jetzt nachgeholt werden. Wurden heute als ersten Zeugen gehört Klaus-Dieter Fritsche. Danach hatten wir, also Bundeskanzleramt. Dann hatten wir gehört Peter Altmaier. Das ist der Chef BK. Chef Bundeskanzleramt, Bundesminister für besondere Aufgaben, Kanzleramtsminister auch genannt. Also dieser Beruf hat wirklich viele Bezeichnungen. Und dann, wie gesagt, Steffen Seibert. Haben wir noch Errata? Ansonsten würde ich einfach sagen, wir steigen direkt ein und reden doch mal über Zeugen 1, wer das denn so genau war. Zeuge 1, Klaus-Dieter Fritsche. Zebas, du hast doch vielleicht ein paar Anmerkungen zu ihm.
Genau, Herr Fritsche ist aktuell der Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes. Zuvor war Herr Fritsche schon in Rollen als Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, Leiter der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt, den Job, den heute der gute Herr Heiß macht, den wir in der vergangenen Woche zu Gast hatten. Und davor, was bemerkenswert ist, war Herr Fritsche von 1995 bis 2005, was viele immer vergessen, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Also hat er schon über 20 Jahre, wo er sich mit den Diensten, den Geheimdiensten und deren Arbeit befasst. Und somit haben wir heute einen, glaube ich, sehr souveränen Zeugen gehört, wo wir jetzt, denke ich, von euch allen noch viel zu hören werden.
Übrigens auch passend zu dem Herrn Heiß, den wir letztes Mal hatten, wo du ihn gerade schon erwähnt hast, der war auch beim Landesamt für Verfassungsschutz, ich weiß gerade nicht welches Bundesland, da war aber der Präsident sogar.
Ja, souverän ist so eine Sache, also das kann man immer sehr, sehr zweideutig interpretieren. Souverän im Reden war der Herr Fritsche ja auf jeden Fall, wie das bei politischen Beamten halt auch so ist oder bei Menschen, die auf dieser politischen Ebene arbeiten. Technisch souverän kann man jetzt nicht so wirklich behaupten. Er wurde eben zum Umgang mit den Selektoren im Bundeskanzleramt befragt und musste dann in der Sitzung erstmal mehr oder weniger einräumen, dass man sich bei dem Thema ja erstmal gar nicht auch so der Relevanz bewusst gewesen ist, beziehungsweise nicht die technische Kompetenz mitbrachte, überhaupt einordnen zu können, wie man damit umzugehen hat mit Selektoren. Er beschrieb, und da ist er mit den Aussagen von Herrn Heiß und auch von anderen, die wir jetzt aus diesem Kanzleramtsbereich gehört haben, sehr überein, dass er von Selektoren wirklich erstmals am 13. März 2015 gehört hat. Das Datum fiel heute mehrfach. Und zwar nur deswegen, weil der Untersuchungsausschuss einen Beweisbeschluss gefasst hatte und man darauf reagieren musste und dann irgendwie auf die Selektoren aufmerksam wurde. Und das führte, wie wir in den vergangenen Folgen ja schon da gehört haben, dazu, dass Peter Altmaier dann irgendwann Ende des Monats März 2015 nach Pullach gefahren ist und sich dezidiert zu Selektoren hat briefen lassen. Selektoren, das waren also kleine Tierchen, die man gar nicht so wirklich kannte und mit denen man sich überhaupt noch nicht befasst hatte. Und Herr Fritsche gab da als Grund zu an, dass ja auch seitens des BND dazu nichts weiter gesagt worden wäre. Also das war ein recht abstruses Bild von einer Dienstaufsicht im BND, was wir da heute bekommen haben, die ja eigentlich wissen sollte, was zu kontrollieren ist, aber im Prinzip, so hat es Fritzsche beschrieben, im Kanzleramt gesessen und gewartet hat, dass der BND Anhaltspunkte dafür liefert, was denn kontrollwürdig ist. Und das war schon eine ziemlich peinliche Vorstellung, die Herr Fritzsche da heute abgegeben hat.
Eine Frage, die unter anderem mit Herrn Klaus-Dieter Fritzsche erörtert werden sollte, war die Frage, wer ist schuld gewesen in der Kette sozusagen der Hierarchien, dass das Kanzleramt so spät erst erfahren hat von der Problematik mit den Selektoren. Und da hat der Herr Fritzsche gesagt, dass er die Schuld eher in den unteren Ebenen des Bundesnachrichtendienstes sieht, also vor allem Unterabteilungsleiterebene. Hat da sozusagen ja eigentlich klar die Schuld eben verortet, weit weg vom Kanzleramt auf jeden Fall, also auf jeden Fall beim Bundesnachrichtendienst, den ja eben das Kanzleramt beaufsichtigt. Und das war auf jeden Fall, fand ich interessant, dass er da die Schuld doch recht eindeutig von sich und von seiner Behörde abweist.
Also er hat im Prinzip das Narrativ, die Erzählung zementiert, die wir in den ganzen anderen Sitzungen schon gehört haben. Sprich, dass wirklich die Unterabteilung in der technischen Aufklärung all diese ganzen Sachen verbockt hat und dass der Abteilungsleiter davon nichts gewusst hat im BND, dass der BND-Chef selbst davon nichts gewusst hat, dass die Fach- und Dienstaufsicht im Kanzleramt nichts gewusst hat. Und da ist eine vielschichtige Firewall hochgezogen worden, die auch Herrn Altmaier, unseren zweiten Zeugen des Tages, heute noch recht gut beschützen konnte und die auch Frau Merkel ziemlich viel Schutz geben wird, wenn sie am kommenden Donnerstag dann im Ausschuss vernommen wird.
Also ich sehe es ein wenig anders. Also ich sehe diese Firewall nicht, von der du sprichst. Ich fand es eher so, dass Fritzsche immer, wenn man versucht hat, auf den Geheimdienstkoordinator Heiß zu lenken, immer darauf verwiesen hat, dass man ja mit Schindler schon den Schuldigen ausfindig gemacht hat und entsprechendes Fazit daraus gezogen hat, da er ja...
Nee, da muss ich gleich einhaken. Da müssen wir ganz strikt widersprechen, Cebas, weil das war auch über weite Strecken Thema im Ausschuss, sowohl bei Herrn Fritzsche als auch bei Herrn Altmaier später, genau. Beide haben nämlich deutlich gemacht, dass es sich bei Herrn Schindler um einen politischen Beamten handelt. Und politische Beamte sind zum einen nicht unkündbar, so wie das bei normalen Beamten ist quasi, die schon ganz viele goldene Löffel klauen müssen, damit die aus ihrer Beamtenlaufbahn rausfallen. Politische Beamte können ohne Angaben von Gründen jederzeit entlassen werden. Das hat den Hintergrund, dass politische Beamte im dichten Umfeld von Führungspersonen, zum Beispiel der Bundesregierung, angesiedelt sind und ein besonderes Vertrauensverhältnis bestehen soll. Und wenn dieses Vertrauen gestört ist, dann muss man die Person relativ schnell auch entlassen und durch neues Personal austauschen können. Und sowohl die Grünen als auch die Linksfraktion haben versucht zu bohren, um den Grund herauszubekommen, warum denn Herr Schindler ausgetauscht wurde. Charmant ist nämlich, wenn es der Regierung zu Pass kommt, dann gibt sie schon mal Gründe preis, warum politische Beamte ausgetauscht worden sind. Als Beispiel wurde zum Beispiel genannt, dass im Rahmen der NSU-Affäre ein verantwortlicher politischer Beamter ausgetauscht wurde und dass man das dann in die Öffentlichkeit als Reaktion auf die offenkundigen Mängel im Verfassungsschutz war es, verkauft hat. Und bei Herrn Schindler hat man sich dann komplett in Schweigen gehüllt. Also Herr Fritzsche wollte dazu gar nichts sagen. Und Herr Altmaier hat so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet, dass mit der BND-Reform man jetzt einen BND schaffen wollte, der zukunftsfähig ist. Und das würde natürlich auch lange dauern, den Dienst entsprechend aufzubauen. Und er suggerierte oder insinuierte so ein bisschen, dass man deswegen von Schindler Abstand genommen hätte, hat das aber auch nicht klar gesagt. Also der Grund, warum Schindler aus dem Amt geschieden ist, bleibt offen, wird von keiner offiziellen Stelle wirklich bestätigt, ändert aber auch nichts an der Wahrnehmung der Bevölkerung, denke ich, die das mit Masse als Reaktion auf den BND-Skandal und die Ermittlungen jetzt des NSA-Ausschusses empfinden wird.
Man muss der Fährt aber sagen, dass das ein ganz schöner Eiertanz heute war, denn wenn so ein Chef PK da sitzt und sagt, nö, das mit der Schindler, also da gab es keine Gründe, der muss einfach gehen, her, warum denn? Ja, stand natürlich im Raum und die Opposition hat das natürlich genutzt, die Vermutung, aha, wir haben hier eine NSA-Affäre, wo sind denn die personalen Konsequenzen? Weil Schindler ist ja keine. Ne? Und dann mal wieder so Schweigen im Raum, so, weil wäre denn nicht mal eine personelle Konsequenz angebracht?
Das Ding ist ja, wir haben in keiner dieser Ebenen, die an diesen ganzen Selektoren-Desaster beteiligt war, irgendeine personelle Konsequenz gesehen. Es gab Leute, die haben zwar ihren Dienstposten gewechselt, haben das im Ausschuss hier aber als normalen Dienstpostenwechsel am Ende ihrer Dienstzeit beschrieben. Also das war, glaube ich, der BND-Abteilungsleiter technischer Aufklärung, der das nach 3 Jahren abgegeben hat. Aber korrigiert uns bitte gerne in den Kommentaren, wenn das beim Nachlesen dann andere Ergebnisse ergibt. Es gibt derzeit wirklich einfach keine personellen Konsequenzen, was einfach daran liegt, dass Herr Schindler auch allen Zeugen, die im Ausschuss ausgesagt haben, zugesichert hat damals als Chef, dass es keine personellen Konsequenzen geben wird. Im Kanzleramt selbst sieht sich auch keiner zuständig. Wir können ja in die letzte Folge noch mal reinhören, wo wir die Sitzung mit Herrn Heiß beschrieben haben, der auch total unschuldig immer Dienst nach Vorschrift gemacht hat und auch von nichts irgendetwas mitbekommen hat. Und so setzt sich das fort. Und das ist die Firewall, von der ich quasi sprach, die hochgezogen worden ist. Die wirkt nicht nur in Richtung der Kanzlerin und in Richtung von Herrn Altmaier, die einfach keine Informationen bekommen haben zu irgendeinem Zeitpunkt. Sie wirkt sogar nach unten, weil es keine Konsequenzen für irgendjemanden gehabt hat. Und diese Art von Abschottung, dass auch die mit dem neuen BND-Gesetz und mit der Neuaufstellung wahrscheinlich wieder so möglich ist. Also es gibt ja dann zusätzliche Gremien und zusätzliche Personen, die sich mit dem Geheimdienst befassen. Das, denke ich, ist einer der wesentlichen Kritikpunkte, an die man nochmal ran sollte, dass auch wirklich so ein Verhalten auch Konsequenzen hat.
Ein anderer Punkt, der bei der Vernehmung von Herrn Fritsche aufkam, war das Gutachten der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Die hat ja Bad Aibling dann nach den Snowden-Enthüllungen einen Besuch abgestattet und hat da eben untersucht, was der BND da so macht, welche Datenbanken der da welche Datenbanken da aktiv sind, ob es dafür zum Beispiel Dateianordnungen gibt. Das ist ja nötig, dass man, wenn man irgendwie, wenn der BND Daten speichert, dann müssen sozusagen für diese Datenbanken sogenannte Dateianordnungen vorliegen. Und da hatte die BFDI eben ganz viele Mängel festgestellt und auch sogenannte Beanstandungen ausgesprochen, also das höchste Mittel der Kritik sozusagen, was die BFDI hat. Und dieser Bericht ist dann ja irgendwann, die rechtliche Bewertung dieses Berichts ist ja irgendwann auch veröffentlicht worden auf netzpolitik.org. Auf jeden Fall wurde Herr Fritsche zu seiner Einschätzung zu diesem Gutachten gefragt und da hat er eben gesagt, dass die Bundesregierung Gutachten in weiten Teilen nicht nachvollziehen kann. Ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, aber der hat es eben anders gesehen. Er findet, dass die BFDI da zu falschen Schlüssen gekommen ist und das war jetzt in diesem Punkt so und es war auch noch an anderen Punkten so. Es kam heute in der Sitzung auch mehrmals das Thema Rammstein auf. Also Rammstein, eine Militärbasis in Deutschland, eine US-Militärbasis und Stella zeigt schon gerade ihr Finger, dann will ich jetzt mal Stella das Wort übergeben.
Da waren sich die Zeugen Fritsche und Altmaier heute sehr einig, dass Rammstein als Drohnenrelaisstation nicht als Steuerung in Deutschland angesehen werden kann. Fritsche sagte, dass Drohnen, dass man das nicht vergleichen könnte, das ist ja nicht wie Panzer. Das heißt, es wird ja in Deutschland, wird die Drohne nicht gesteuert, sondern sie wird nur, das ist sozusagen, es wird nur verstärkt. Das heißt also, es wurde gesagt, dass aufgrund der Erdkrümmung eben eine Verstärkung des Signals gegeben werden muss. ich für mich würde es so verstehen, dass wenn im ersten Stock jemand einen Router hat und im dritten Stock möchte jemand Kinderpornos hochladen, den Mann im zweiten Stock fragt, ey, können wir bei dir einen Router, einen Repeater hinstellen?
Der auch noch weiß, was drauf läuft.
Wollte ich gerade sagen, ich wollte nämlich Kinderpornos hochladen, könnten wir bei dir einen Repeater hinstellen? Und der dann sagt, ja gut, das ist ja nur ein Repeater, ich helfe mir nur dabei, das hochzuladen, aber deswegen habe ich damit ja nichts zu tun. Das ist einfach, man kann die Kette an der Stelle nicht unterbrechen. Also man kann nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun, wenn man aber ein elementares, also ohne diese Relaisstation wird es diese Drohnenschläge nicht geben. Dann zu sagen, wir sind da komplett rein und schuldfrei von. Ich verstehe nicht, dass man es sich so wahnsinnig einfach machen kann und dass man auch einfach sagen kann, was sogar, war das? Ja, Altmaier in dem,
Fritsche war das. Nach dem Motto, in bewaffneten Konflikt.
Nee, Altmaier war das, der zum Schluss sogar gesagt hatte, was schon ein anderer Zeuge mal gesagt hatte, dass er auch, selbst wenn jetzt der Drone-Operator Brandon Ryan zu Gast war und, dass selbst die Aussagen dieses Zeugen, wie hoch der Wahrheitsgehalt daran ist, das könne er selber nicht beurteilen. Und da hatte Ströbler in der damaligen Sitzung gesagt, der hat dafür eine Auszeichnung bekommen. Der hat Papiere dafür mit der Anzahl seiner Einsätze. Also das ist nichts an Haaren herbeigezogenes und irgendwie Auslegeware, sondern das sind Fakten und das ist je nachdem. Bitte, Sebas?
Von der deutschen Bundesregierung bestätigt, das sind doch amerikanische Dokumente, also die sind doch nicht echt.
Und, das müssen wir natürlich ergänzen, das hat Herr Altmaier auch gesagt, er hätte ja auch gar keinen Anlass, da irgendetwas nachzuprüfen. Also jetzt nochmal genau bei Rammstein hinzuschauen, also Herr Altmaier. Ne? Das muss man Ihnen dann natürlich nachsehen, wenn Sie jetzt nach so viel Berichterstattung in diesen Medien und nach so einem fragwürdigen Zeugen immer noch keinen Anlass haben, dann mal bei Rammstein nachzuhaken, dann...
Was haben die denn davon? Also was ist denn der Sidekick davon?
Von der Bundesregierung?
Ja.
Na, ich würde jetzt mal sagen, das ist einfach, sie wollen den großen Partner nicht verärgern. Um das vielleicht auch nochmal hier darzustellen im Podcast, was sozusagen die Argumentationslinie der Bundesregierung oder in diesem Fall eben der beiden Zeugen war. Also zum einen wird halt immer angeführt, dass eben gar nicht geklärt sei, ob diese Drohnenangriffe völkerrechtswidrig seien. Mhm. Weil, also heute hat es Herr Altmaier hat es auch mehrmals gesagt, dass eben die USA, sie sagen ja, sie befinden sich im Krieg gegen den Terrorismus und da sei es nicht geklärt, ob es da die, laut der Charta der Vereinten Nationen, ob es da so ein Selbstverteidigungsrecht gibt, von dem sie Gebrauch machen können für diesen Kampf gegen den Terrorismus. Das ist halt so die Regierungssicht und dann, ich glaube, das wurde heute nicht gesagt, aber das wird ja sonst oft so gesagt, dass man ja die Zusicherung der USA hat oder der amerikanischen Regierung, dass das alles eben Völkerrecht konform ist und dann muss man ja nicht weiter informieren, dann glaubt man dem halt.
Christian Fliesek hat es ganz gut heute auf den Punkt gebracht. Er meinte heute im Laufe der Sitzung gegenüber Herrn Fritsche, eins habe ich gelernt, dass man im Kanzleramt nicht wirklich proaktiv Dinge angeht. Also sich um Dinge wirklich nicht kümmert, auch wenn da irgendwo Input aus den Nachrichten kommt. Noch ein Nachsatz zu den Selektoren, zu denen Herr Fritsche befragt worden ist. Natürlich hat er sich vorher schon mit den Ergebnissen der Internetüberwachung des BND irgendwie beschäftigt. Er schilderte aber in der Aussage, dass das bis zum Zeitpunkt 13. März 2015 jeweils nur in Bezug auf G10-Relevanz geschehen wäre und dass in diesem Zusammenhang eben der Begriff Selektoren nicht gefallen wäre. Und er war auch nicht wirklich aussagekräftig zu der gesamten Thematik. Wie geht eigentlich der BND mit den ganzen Selektoren um, die nicht gelesen werden können und nicht verstanden werden können? Er führte dann aus, dass es mittlerweile ein Team zur Qualitätssicherung gäbe und dass jetzt eben systematisch sämtliche Selektoren geprüft werden würden, mit einer Deutung versehen werden würden. Und Konstantin von Notz brachte es dann auf den Punkt und meinte, dass das gesamte Selektorengeschäft doch eher etwas sei wie ein bunter Topf voll Kraut und Rüben, wo niemand wirklich einen Überblick habe. Und da konnte Herr Fritsche auch nichts entgegensetzen.
Wollen wir dann offiziell zum Zeugen 2, dem Peter Altmaier, übergehen. Wir hatten ihn jetzt schon gerade ein paar Mal erwähnt. Einige Sachverhalte, kein Wunder, überschneiden sich, arbeiten ja auch in derselben Behörde. Einer berichtet zum anderen. Hierzu übrigens gerade nochmal das Organigramm, was der Jonas in der Vorbereitung hier rausgesucht hat. Es hilft denn doch einmal zu schauen, wer eigentlich mit wem und warum und in welcher Reihenfolge steht. Das verlinken wir mal. Das ist ein Organigramm vom Bundeskanzleramt, wo man auch nochmal die Strecke der Berichterstattung und ja, sieht.
Wenn denn Bericht erstattet wird.
Genau, weil vielleicht darf der Chef das ja gar nicht wissen. Ne? Aber das müssen die dann selber mit sich ausmachen.
Hatte nicht jemand mal gesagt, wenn dann nur nach unten melden?
Aber melden macht schon frei, oder? Frei, ja, ja, wir kennen das doch, oder? Daniel? Genau. Melden macht frei, wie war das doch bei euch damit?
Genau, melden macht frei, aber belastet den Vorgesetzten. aber an dieser Stelle nochmal ein Appell an die mithörenden BND-Mitarbeiter. Meldet, meldet nach oben, meldet, meldet, meldet. Ja, vielleicht tut sich ja dann doch etwas.
Denn dem, der meldet, dem hilft's. Dann steigen wir direkt jetzt ein. Peter Altmaier, unser zweiter Zeuge, aktuell Chef Bundeskanzleramt, der Chef BK, seit über 20 Jahren Mitglied im Bundestag, seit 2012. Ah ja, genau, 2012 war er übrigens Bundesumweltminister. Hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, unter Merkel II. Und hat seinen aktuellen Posten von Ronald Pufalla übernommen am 17. Dezember 2013. Jonas, möchtest du anfangen?
Peter Altmaier hat am Anfang die Möglichkeit eines Eingangsstatements genutzt und hat eben erstmal, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde grob.
Wirklich nur eine halbe Stunde? Das kam mir unendlich lang vor.
Aber der konnte seine Redepace auch über die vielen, vielen Stunden halten. Also wir haben ihn jetzt gehört von ungefähr 17.30 bis, wann kam er selber? 22 Uhr?
Also der war auch mit Abstand der Zeuge, also Peter Altmaier war mit Abstand der Zeuge, der so klar und so, der hat eine sehr sonore, sehr klare Stimme. Also da können sich einige Zeugen eine Scheibe von abschneiden.
Aber da haben wir noch nicht über die Inhalte gesprochen.
Das ist korrekt. Die Inhalte sanken auch rapide. Also mit dem Eingangsstatement habe ich schon gedacht, dass da kommt mal was, waren alle zu erwartenden Aspekte kamen drin vor, No Spy, Rammstein, hast du nicht gesehen, und sagte dann auch vorgreifend, ich würde mir auch wünschen, wenn Sachen, die ich jetzt schon im Eingangsstatement erwähnt habe, dazu nicht nochmal was gefragt wird, weil, also achten Sie bitte auf Doppelungen, das fand ich auch sehr schön. Später, warte, kann ich das mal sagen?
Vielleicht ein shameless self-plug. In unserer Folge 12 haben wir einen Mitschnitt einer Veranstaltung von den Grünen organisiert in der Böll-Stiftung, und zwar unter dem Titel Ausgespäht und abgehört, was macht der Rechtsstaat? Und da saß mit auf der Bühne der Peter Altmaier, und da kann man mal so hören, wie er sich verkauft. Ich hatte ihn da auch zum ersten Mal so live erlebt.
Ging gut ab an dem Abend.
Das ist schon krass. Also da kam er in die Höhle des Löwen damals schon auf so eine freiwillige Veranstaltung der Grünen, ja, und steht da als Chef BK Rede und Antwort zum Thema Rechtsstaat und Ausspähen. Auf jeden Fall hier nochmal eine Hörempfehlung, um ein Gefühl für diesen Menschen zu kriegen, der heute sein, wie du es gerade angesprochen hast, sein Pace halten konnte in seiner Selbstpräsentation über Stunden, so mit so viel Werf, das hatte ich so vorher noch nicht erlebt.
Um da vielleicht nochmal anzuschließen, also zum Eingangsstatement muss man jetzt auch nicht so viel sagen, aber er hat halt erstmal die Nachrichtendienste gelobt, hat halt gesagt, dass die Demokratie Nachrichtendienste braucht, seiner Meinung nach. Ja, er hat dann erstmal nochmal erklärt oder erzählt, wie das abgelaufen ist an dem 13. März 2015, als er nämlich von dem Klaus-Dieter Fritsche, eben von demjenigen im Kanzleramt, der unter ihm ist, was die Nachrichtendienste angeht, wie er da informiert würde über diese problematischen Selektoren. Er war da irgendwie in Köln bei einer Veranstaltung, war dann spät abends, musste er dann noch sicher mit dem Klaus-Dieter Fritsche telefonieren, ist dann ins Bundesamt für Verfassungsschutz nach Köln, also in Köln ist das ja, ist er dann hingegangen und hat dann noch erzählt, wie er irgendwie da die einmalige Chance hatte, auf dem Stuhl des Präsidenten Maaßen zu sitzen.
Da hat er und sehr entzückend gestrahlt, das war irgendwie genau, wie so ein kleines Kind.
Da hat er irgendwie, genau. Ja, und hat dann wie erzählt, wie er da dann sicher eben dieses Telefonat führen konnte. Ja, und ansonsten, was er auch noch gesagt hat direkt, war, warum der Ausschuss die Selektorenliste mit den abgelehnten NSA-Selektoren nicht komplett einsehen konnte. Das war ja im Herbst 2015 oder Sommer 2015 ja die große Diskussion. Damals wurde dann ja durch die Ausschussmehrheit so entschieden, dass man auch eine Vertrauensperson, nämlich damals dann den ehemaligen Bundesrichter Kurt Graulich, dann als Vertrauensperson eingesetzt hat, der dann diese Selektoren eingesehen hat und die dann wiederum dann berichtet hat dem Ausschuss. Aber eigentlich wollte ja der Ausschuss oder zumindest die Oppositionsfraktion wollten ja diese Selektoren selber sehen. Da hat eben Peter Altmaier gesagt, das konnte er weder rechtlich noch politisch verantworten, weil das ja eben die Selektoren der NSA sind, also von der amerikanischen Seite, und die wollte er jetzt nicht einfach dem Ausschuss geben, wo man ja nicht weiß, was damit passieren kann.
Wir dürfen uns von Herrn Peter Altmaier jetzt aber auch nicht zu sehr einwickeln lassen. Also im Verteilen von Lob war er sehr groß heute. Also den Saaldienst hat er nicht gelobt. Er hat aber auch nicht vergessen, nochmal einen kurzen Werbeblock für Netzpolitik einzuschieben. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr gehört. Und er hat vor allen Dingen auch sehr ausgiebig die Arbeit der Parlamentarier, der Ausschussmitarbeiter, gewürdigt. Und hat eben gesagt, ja, durch die Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses hätte man viele Impulse bekommen, um Mängel abzustellen, und ja, es ist die Frage, wie viel Lob noch gekommen wäre, wenn man ihn hätte weiter loben lassen. Und das ist natürlich auch ein guter Teil, sich zu präsentieren. Wenn eben alles nur positiv ist, was da auf der Wortebene rauskommt, dann kann man mitunter schon mal vergessen, wo denn die ganzen negativen Teile sind. André Hahn sprang dann nochmal bei von der Linksfraktion und hakte nach, was denn momentan so bei der Selektorenlistenprüfung stattfindet. Der BND prüft ja gerade sämtliche Selektoren, die in Benutzung sind. Und Herr Hahn machte da noch darauf aufmerksam, dass ja im Zuge dieser Prüfung mit Sicherheit auch weitere Selektoren aussortiert werden, die aber jetzt leider niemand mehr prüft. Also Herr Graulich ist mit seinem, wie soll man es nennen, mit seinem Werkstudentenauftrag quasi durch. Genau, der hat mal so eine Liste von 40.000 Aussortierten sich anschauen können. Aber was nach Graulich, nach dem Sommer 2015 so aussortiert worden ist, das bekommt nur der BND zu sehen und vielleicht noch jemand im Kanzleramt, aber kein Parlamentarier und auch kein Herr Graulich als Sonderermittler. Und das hat André Hahn heute wirklich auch zu Recht nochmal aufgeworfen und zeigt eben auch, wie eben diese Selbstkontrolle des BND an dieser Stelle aufgebaut ist. Also der BND kontrolliert sich quasi selber durch diese Qualitätsgruppe, die vielleicht noch so ein bisschen in Richtung Kanzleramt meldet. Aber dann ist halt auch die Frage, wenn die Qualitätssicherungsgruppe plötzlich etwas entdeckt, ob das dann auch zum Kanzleramt gelangt oder ob es wieder auf einer der unteren Abteilungsebenen plötzlich versickert, so wie dieser Staatsschatz an Selektoren, der bis ins Kanzleramt hinein nicht bekannt war.
Ja, zu Herrn Altmaier bleibt noch festzuhalten, war bemerkenswert zu beobachten, wie Herr Altmaier die gesamte Zeit seine physische Verfassung gehalten hat, von der Körpersprache sich nicht wesentlich verändert hat, in irgendeine Rückzugshaltung gegangen ist, sondern eher die ganze Zeit auf Angriff getrimmt war und das halt auch nach außen ausgestrahlt hat, immer die Schultern gerade gehabt hat, die Brust raus. Und auch direkt immer ein Argument zur Hand hatte, sofern man ihm in irgendeiner Art und Weise habhaft werden wollte. Und auch auf rhetorische Fallen nicht hereingefallen ist und diese direkt ausgekontert hat.
Ja, das war auch mein Eindruck. Der war auf Zack, der Mann. Wir hatten gerade, No-Spy-Abkommen, lassen wir mal aus. Da habe ich nachher einen O-Ton. Hört da mal selber rein, war heute ein Thema, das Spinning, ich denke das Übliche, dazu mehr im Statement am Ende des Podcasts, mit Konstantin von Notz übrigens.
Ja, Frau Wacken hat uns diesbezüglich auf Donnerstag vertröstet, sie wollte heute leider nichts mehr sagen.
Genau, da haben wir heute
kommen nur... Kommen Sie auf jeden Fall auf Sie zurück am Donnerstag.
Darum haben wir heute nun ein Statement von den Grünen abfangen können, aber ich denke, um die Uhrzeit, ich nehme das jetzt nicht so wahnsinnig übel. Das, ich glaube nicht, dass sie mit uns nicht reden wollten, das haben sie auch schon mal anders bewiesen. Mhm. Okay, aber ich glaube, damit können wir zu Zeugen 3 kommen. Steffen Seibert, Überraschungszeuge. Ich habe es nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil ich aber letzte Woche auch nicht da war. Wie sich herausstellte, wurde letzte Woche doch angebahnt, ihn nochmal zu laden von der Fraktion Die Grünen. Interessant war das Spinning. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird, was sie mit diesem Zeugen gemacht haben. Daniel, freut sich schon.
Ja, also der Anlass, ihn zu laden, war doch irgendwie dieses Merkel-Statement, wo sie eben gesagt hat, Ende Oktober 2013, das Abhören unter Freunden überhaupt gar nicht ginge. Im Terminkalender von Herrn Pofalla hat man irgendwann ein Meeting gefunden, wo alle ranghohen Vertreter, die wir hier zuletzt als Zeugen gehört haben, zugegen waren. Also Pofalla war zugegen, Heiß war zugegen, Fritsche war zugegen, ich glaube Maaßen sogar auch, also alles, was im Geheimdienst Rang und Namen hat. Und auch der Name von Herrn Seibert tauchte da auf einmal drin auf. Und das war dann der Anlass, ihn quasi heute auch nochmal einzuladen.
Da fragte ich mich, ob er von dem Anlass wusste, denn als Herr von Notz darauf anspielte, an diesem Tag wusste er sofort, dass er da nicht war, denn hat er gesagt, wir haben das mit meinen Fahrern, die mich von A nach B fahren, gecheckt. Ich war zu dem Zeitpunkt woanders und später erst dann wieder woanders. Mir ist gar nicht bekannt gewesen, dass dieser Vorwurf schon so im Raum stand, dass jemand sich so gut hätte vorbereiten können. Aber anscheinend.
Ich meine aber, dass die anderen Zeugen, die alle bei dem jeweiligen Meeting gelistet waren, alle bestätigt hatten, dass er da war, oder?
Wo denn? Wo bestätigt im Ausschuss? Hast du da so Erinnerungen noch dran?
Ja. Schindler hat es bestätigt, Heiß hat es bestätigt und Herr Altmaier wurde die Frage leider nicht gestellt, weil er hätte ja auch dabei sein müssen zu dem Zeitpunkt. Nee. Beziehungsweise nee, Pofalla hat es auch sogar bestätigt, nur Herr Seibert konnte es nicht bestätigen, weil man konnte es im Fahrtenbuch seines Fahrers nicht finden.
Genau, na Moment, laut dem Fahrtenbuch seines Fahrers war Herr Seibert an diesem Tag quasi schon unterwegs mit der Kanzlerin nach Brüssel.
Nein, das ist falsch. Herr Seibert hat gesagt, er war an dem Tag im Bundespresseamt und ist dann mit der Kanzlerin zusammen nach Brüssel gereist. Also wir haben
In Berlin hätte man ihn durchaus für eine Konferenz noch kriegen können, aber er war so mit Regierungssprecher-Dingen beschäftigt, so hat er es, glaube ich, auch ausgedrückt, auch später dann in Brüssel, dass er auch wenig Erinnerung an dieses ganze Vorgehen da gehabt hätte. Worauf die Parlamentarier mit dieser Befragung raus wollten, wurde eigentlich relativ schnell deutlich. Nämlich inwieweit so Worthülsen durch Herrn Seibert kreiert worden sind im Laufe des Wahlkampfes 2013. Also die Statements von Frau Merkel wie Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Oder was hatten wir noch für, das Statement, in dem Pofalla die NSA-Affäre für beendet erklärt hat und dann auch die Einlassungen zum Thema No-Spy-Abkommen. All das haben die Abgeordneten irgendwo so im Bereich von Herrn Seibert vermutet.
Als Ghostwriter.
Ist ja eigentlich auch seine Aufgabe, mit den Parlamentariern, nicht mit den Parlamentariern, mit den Regierungsmitgliedern auch Szenarien der Krisenkommunikation zu entwerfen und sich genau solche Gedanken zu machen. Und da haben sie Herrn Seibert dann auch sehr eiskalt, muss ich sagen, erwischt. Also er wirkte zu Anfang sehr souverän nach dem Motto, das mache ich hier alles so und vor einem Mikro kann man Herrn Seibert sowieso nicht schlagen, da ist er erfahren und da weiß er, wie man Fragen wirklich abbügeln kann. Wer sich die Bundespressekonferenzaufzeichnung mal anschaut, wo jeweils die Regierungspressekonferenz von Herrn Seibert abgehalten wird, da merkt man, was da rhetorisch abgeht.
Also Thilo Jung hat uns heute wirklich gefehlt, um die Opposition... Ja doch, er hat ein Stück weit gefehlt, um die Opposition dabei zu beraten, wie man hätte Fragen formulieren müssen, um Herrn Seibert härter in die Enge treiben zu müssen.
Also ich hatte das Gefühl, was hier auf Mike nicht bestätigt worden ist, aber dass Steffen Seibert auf mich gewirkt hat, als hätte er überhaupt keine Lust auf diesen Ausschuss. Als hätte er, Also es war ja auch sehr spontan geladen und wurde dafür auch gebührend bedankt, dass er so schnell reagiert hätte. Aber als Zeichnerin im Ausschuss gibt es ja immer den Moment, wo dann von der CDU der Zeuge sich dann langsam in diesem Halbkreis bewegt und dann irgendwann Richtung Grüne und Linke sich dreht, was für mich der beste Winkel zum Zeichnen ist. Und dieser Winkel kam nie. Der guckte die ganze Zeit runter auf sein Papier und hatte eigentlich die ganze Zeit so eine relativ zusammengesackte Haltung und ich konnte den nicht, also er wirkte so wie ich sitze das jetzt mal auf einer halben Arschbacke ab, bin ja so ein ganz redegewandt und das ist ja Daily Business, kenne ich ja alles, aber trotzdem konnte ich mich dem Eindruck nicht erwehren, dass er gerne anderes getan hätte, als dort zu sitzen.
Viele, die den Saal nicht kennen, vielleicht nochmal, wir sitzen so von der Himmelsrichtung in der Nähe, also über, oben auf dem Rang, über der Opposition und erst wenn die das Fragerecht hat, drehen sich die Zeugen so, dass du die gut zeichnen kannst.
Also ganz von oben gesehen ergeben die Zeugen, die Zuschauer und die Parteien zusammen einen Kreis. Und der Zeuge sitzt quasi in der Mitte unter den Zuschauern. Und dadurch gibt es eben den Teil, ja, mit Lücking, du meinst nicht. Hast du schon beschreibt? Nee, aber ich weiß nicht, habe ich ja eben eigentlich schon gesagt. Ja,
genau. Und er hat sich eben nie so richtig zu dir gedreht und damit also, ja auch nicht zur Opposition, also, eher weg und aufs Blatt.
Also der hat, genau, zur Opposition, also das müsste man jetzt Konstantin von Notz und Martina Renner fragen, aber ich habe nicht, ja, ich kann, stimmt, die waren nicht mehr da, ich kann mich nicht erinnern, dass er die einmal angeschaut hätte. Also was eigentlich, wenn man eine Frage von jemandem beantwortet, der eigentlich einen Blickkontakt aufnimmt, habe ich so nicht mitgekriegt, oder wenn, da war der Moment sehr kurz.
Also ich hatte ja am Eingang schon gesagt, dass ich überrascht war, was sie mit dem Zeugen gemacht haben, denn hier wurde probiert, aus einem Menschen, der die Bundesregierung als Sprecher nach außen verkaufen soll, und dieses Wort verkaufen ist auch so gefallen, ne? Herr Seibert, Sie sollen hier verkaufen und in der Rolle befragen wir Sie jetzt auch. Und da wollte man halt aus ihm rauskriegen, ob er denn viel, viel, viel mehr wusste und schon viel, viel, viel früher, als was er im Namen der Bundesregierung in diesen verschiedenen Pressekonferenzen vorgelesen hat. Dazu wurden ihm seine eigenen Statements, die er verlesen hat, in der Bundespressekonferenz vorgehalten und vorgelesen, auf die er alle vorbereitet war. Er wusste sofort, welches war und konnte dann selber gegenlesen, denn am X-Tag habe ich ja das gesagt. Und da hatte man, glaube ich, meine war schon probiert, ihn, weiß nicht, zu diskreditieren oder in seiner Ehre anzugreifen, als auch ihm dann von Konstantin von Notz nahegelegt wurde, über ein Zitat, dass bestimmte Aussprüche, wie zum Beispiel der berühmte Satz von Angela Merkel, Aussprechen der Freundin geht gar nicht, schon von ihm geframed, vorher minimal abgewandelt, in einer Bundespressekonferenz seinem Statement gefallen ist. Ne? Und in dieser Unterstellung, wer ist ja eigentlich der Spinmaster, mit wem hängen Sie da die ganze Zeit ab und denken sich Sachen aus, ist die Öffentlichkeit durch Sie falsch informiert worden. Wer möchte zuerst hier? Meldungen links und rechts.
Woraufhin er sich aber verteidigte und sagt, mir wird gar nicht so viel gesagt, damit ich mich eigentlich nicht großartig verplappern kann. Ich weiß nicht mehr, als ich sagen kann, also in den Sitzungen sage. Also.
Und das ist ja das, was wir in den Pressekonferenzen zum gesamten Geheimdienstkomplex erlebt haben. Er hat sich ja immer darauf zurückgezogen, dass er die Arbeit der Geheimdienste als Regierungssprecher gar nicht weiter kommentieren kann. Und das kam heute auch im Ausschuss raus, dass im Grunde genommen nicht er Vorlagen geschrieben hat fürs Kanzleramt, sondern dass er von den Fachabteilungen des Kanzleramts, also der Abteilung 6, quasi auch Sprechzettel zu den einzelnen Thematiken bekommen hat. Und wie du schon richtig erwähnt hast, die pikante Sache war dann eben, als ihm nachgewiesen wurde, dass dieses Abhören unter Freunden, das geht gar nicht, was Herr Seibert ganz zu Eingangs als ein ureigenes Statement von Merkel verkauft hat.
Mal im Ernst, das geht gar nicht, klingt auch überhaupt nicht nach Merkel. Das ist doch so Twitter-Slang,
schon,
oder?
Also schon zu plakativ. Und er hat es wirklich zum Anfang so als ureigenes Statement von ihr verkauft, dass es so aus ihrem Innersten kam und so weiter. Steht dann natürlich nicht im Widerspruch dazu, dass er es Anfang Juli 2013 und Mitte August 2013 schon mal in der Bundespressekonferenz gesagt hat, dass es Frau Merkel im Sommerinterview gesagt hat und dass Frau Merkel es dann nochmal plakativ Ende Oktober 2013 gesagt hat. Fassen wir das mal zusammen, das war schon ganz schön viel Phrasendrescherei, wenn ein und dasselbe ziemlich kompaktes Statement mit doch relativ fragwürdigem Inhalt, weil man hat ja doch Freunde auch überwacht. Man ist ja nicht nur von Freunden überwacht worden. Nein, der BND hat ja auch Freunde überwacht. Dass man mit diesem Statement dann in der Wahlkampfzeit so hausieren gegangen ist und so unterwegs gewesen ist, auf allen Ebenen, das war schon bemerkenswert. Und dass sich das durchzieht und dass er auch durchaus Statements fürs Kanzleramt macht, wurde in den wenigen Momenten deutlich, wo dann seine Statements plötzlich wortgleich mit Äußerungen von Peter Altmaier gewesen sind, wo man die Sätze wirklich erkennen konnte. Weil Peter Altmaier in seiner Aussage schon davon gesprochen hat, dass Frau Merkel es ja als unökonomisch ansieht, Partnerdienste zu überwachen. Und das ist quasi wortgleich von Herrn Seibert auch nochmal praktiziert worden. Also man konnte so an ganz wenigen Momenten heute wirklich fühlen, wo die Kernstatements festgelegt worden sind oder wo man dann gesehen hat, oh, hier hat der Regierungssprecher etwas Griffiges gesagt, das nehmen wir dann gleich und je öfter man es sagt, desto wahrer wird es und desto mehr verbreitet es sich als Annahme für alle.
Auch hier gut vorbereitet war Konstantin von Notz, der ein Gesprächsprotokoll aus der BPK hatte, wo ein Journalist nachfragt zur NSA und also zu unserer Thematik, die wir nochmal behandeln. Und er Herrn Seibert zitiert hat mit, ja, das können ja nicht beantworten, das sei Aufgabe der Auslegungsexperten. Und das hat er auch so im Ausschuss anerkannt, dass er das Wort so benutzt hat. Und dann kam natürlich die Frage, ja, wer sind denn diese Auslegungsexperten bei Ihnen? Ich meine, man könnte ja eine Antwort geben, aber dies müsste erstmal die Auslegungsexperten richtig auslegen. Ja, das sei der Chef BK und Leiter Abteilung 6, hat er dann zugegeben. Auslegungsexperten. Ah, und was ich auch noch gut fand, ist, André Hahn hat sehr intensiv und sehr lange darauf angesetzt, doch herauszuarbeiten, dass Herr Seibert als Regierungssprecher anscheinend nur, dass ihm nur das gesagt wird, was er wissen muss und ob er denn nicht dadurch feststelle, dass er freiwillig schlecht gebrieft sich in die Bundespressekonferenz und vor die Öffentlichkeit setzt, ob ihm das nichts ausmache, bewusst schlecht gebrieft da reinzugehen.
Du weißt ja nicht, wenn du was nicht weißt.
Naja, aber wenn da irgendwie ein neues Thema ist und du weißt genau, du wirst von den Journalisten gelöchert und du fragst nach Background-Infos und du kriegst keine, offiziell zumindest, würde mich auch stören. Und daraufhin sagte er heute hier im Ausschuss, ich habe damit kein Problem.
Das hat man auch, das hat man in den Bundespressekonferenzen gesehen. Thilo Jung hatten wir ja schon erwähnt, der da immer sehr beharrlich nachgefragt hat. Aber auch eine ganze andere Reihe von vielen, vielen Berliner Journalisten haben ihn gebohrt, haben ihn gelöchert mit Fragen. Und er hat dann immer wieder bis hin zu einem Supercut an nach bestem Wissen und Gewissen seine Floskeln wiederholt. Die Floskel fiel heute auch, dass er eben nach bestem Wissen und Gewissen seine Arbeit verrichten würde mit allem drum und dran. Also die Floskeldrescherei, die war heute wirklich, ist heute wirklich angegriffen worden. Ich weiß nicht, ob er da so wirklich mit gerechnet hat. Und was jetzt auch noch auf das Bundespresseamt zukommt, ist, dass ein Beweisbeschluss kommen soll. Konstantin von Notz hat das angekündigt und er wird anfragen oder der Ausschuss wird nochmal anfragen, dass man die Unterlagen bekommt, die Herrn Seibert zur Verfügung gestellt worden sind. Also Sprechzettel, Informationen zu den Dingen, die gesagt werden können und die nicht gesagt werden können. Da war wohl nur ein sehr kleiner Teil bereits in den Ausschussunterlagen vorhanden. Und jetzt soll eben noch ein neuer Beweisbeschluss kommen. Und vielleicht bringt uns das noch eine zusätzliche NSA-Untersuchungsausschusssitzung ein mit Herrn Seibert oder mit anderen Vertretern, die diese Sprechzettel geschrieben haben. Man weiß es nicht so ganz genau, aber es wird auf jeden Fall spannend nochmal.
Ha, jetzt fällt es mir wieder ein. André Hahn, der war irgendwann an einer Stelle so empört, da hat er tatsächlich gesagt zu Herrn Seibert, Herr Seibert, Sie sind hier nicht vor der Bundespressekonferenz und sagen uns, was Sie uns sagen dürfen, sondern Sie sind vor einem Untersuchungsausschuss und wir wollen wissen, was Sie wirklich wussten. Das fand ich, war jetzt leicht umschrieben, aber das fand ich sehr gut. Da war er auch nicht drauf vorbereitet, Daniel.
Und eine schicke Provokation kam dann auch noch von Konstantin von Notz, der Herrn Seibert dann einfach irgendwann damit konfrontiert hat, zu sagen, die Erde ist eine Scheibe, das haben Leute über Jahrhunderte auch nach bestem Wissen und Gewissen behauptet und es war trotzdem falsch.
Gut, ich schaue in die Runde. Haben wir noch was zu dem Themenkomplex?
Nee, also eigentlich nicht. Hatten wir nur am Anfang erwähnt, wie spät es ist?
Ja, und es wird immer später. Jetzt
nochmal. 1.31 Uhr. Es ist 1.31 Uhr am 14.02.2017.
Jetzt könnt ihr auch erahnen, wenn wir es am Anfang auch die Zeit gesagt haben, wie viel wir hier rausschneiden.
Mit Blick auf die Uhr schlage ich vor, wir rappen das jetzt hier mal ab. Mit W. Mit W vor dem R. Und am Ende gibt es ein Statement mit Konstantin von Notz, so ein bisschen Zusammenfassung von allen drei Zeugen. Hört mal rein, ist ganz interessant. Hier schon mal anmoderiert. Ansonsten, Jonas, was bleibt uns noch? Also Ausblick auf jeden Fall nach Donnerstag. Donnerstag kommt Frau Merkel am 16.02.2017. Dann Sebas.
Ja, und für alle, die sich für Donnerstag, den 16.02. schon angemeldet haben und im Laufe der letzten Tage eine Absage bekommen haben, den würde ich empfehlen, kommt bitte her, Paul Löberhaus, Saal 4900, guckt so, dass ihr circa gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr da seid, da viele Pressevertreter den Raum nicht betreten werden. Und die freundlichen Damen und Herren, die vor dem Saal Saaldienst haben, immer schauen, wie hoch denn die Frequenz im Saal ist und dann immer noch nach unten an die Pforte melden, dass Leute in den Saal dürfen. Also ihr habt auf alle Fälle die Möglichkeit, noch reinzukommen, sofern ihr euch im Vorfeld schon gemeldet habt.
Also genau, wer akkreditiert war und dann nachher die Absage bekommen hat, hat auf jeden Fall, war ja schon mal bestätigt. Probiert mal herzukommen. Twittert uns mal an. Wir können das eventuell auch weitergeben an entsprechende Stellen. Und ich weiß, dass Martina Renner auch persönlich dran ist, dass hier ein größerer Raum übrigens eingesetzt wird am Donnerstag. War mir auch nicht klar. Und zwar auf der anderen Spreeseite, wir waren da schon ein paar Mal, gibt es einen Sitzungssaal, der einfach viel größer ist für mehr Publikum. Da ist die Linke dran, dass man den doch bitte nimmt, wenn es bei Frau Merkel voll wird und schon Absagen rausgehen.
Ja, nur um das nochmal zu sagen, natürlich, also wenn ihr jetzt von weiter her anreisen wolltet, das habe ich nämlich auch schon mehrmals auf Twitter gehört und so von Leuten, und ihr jetzt Zugtickets gebucht habt, die ihr eventuell jetzt noch stornieren könnt, wir wissen natürlich nicht, ob ihr letztlich reinkommen könnt, wir gehen davon aus, weil es eben wirklich so ist, dass die Tribüne am Anfang, also zum Beispiel heute war sie auch nicht voll und viele Pressevertreter sind dann eben, gehen gar nicht in den Saal rein und es ist auch so, nach ein, zwei Stunden lüftet sich da generell sehr viel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr noch reinkommt, ist hoch, aber wir wissen es nicht. Ja, soll ich die Unterstützer auch noch schon so direkt?
Ja.
Ja, damit sind wir dann auch am Punkt angelangt, an dem wir unseren Unterstützern danken. Und zwar zum einen allen Leuten, die per Flatter uns Geld zukommen lassen und zum anderen den Leuten, die es direkt per PayPal oder Überweisung tun. Das sind nämlich dieses Mal der Janif, Frank, René, Benjamin, Eberhard, Thomas, Jan und Katrin. Und mir hat heute jemand noch in der Cafeteria ein bisschen Geld zugesteckt. Ich weiß allerdings den Namen nicht, deswegen auch an dieser Stelle danke an den Unbekannten.
Direkt in den Kaffee investiert. Cool. Und René, einer unserer Spender, war heute auch übrigens da. Ich kann nur jeden, ja. Na gut, scheiße, ja. Ja, auch zu spät jetzt, oder? Okay, Pech gehabt, Leute. Wer bis jetzt nicht da war, das war's.
Der Letzung.
Also jetzt anmelden, wahrscheinlich definitiv zu spät. Okay, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss!
Tschüss und auf Wiedersehen.
Gute Nacht!
Gute Nacht!
Dann begrüße ich zu so später Stunde Herrn Konstantin von Notz hier bei uns im Podcast. Herr von Notz, wir haben heute drei Zeugen gehört. Also eine Tageseinschätzung ist wahrscheinlich jetzt eine große Aufgabe. Ich tue mich selber noch schwer, verarbeite noch die Zeugen. Wir hatten als letztes den Herrn Seibert gehört, der ist aktueller Regierungssprecher. Das ist mir noch am frischsten in Erinnerung. Da stellt sich hier die Frage, ob es denn so ein Verbrechen ist, dass er vielleicht die Öffentlichkeit weniger informiert hat über das, was im NSA-Skandal und Co. geschehen ist, als dass er denn tatsächlich wusste. Denn das war vor allem eine Fragestellung, die ich aus der Fraktion der Linken gehört habe. Sie sind ja bei den Grünen, wo immer wieder gebohrt wurde. Was wusste er wirklich und was hat er davon der Öffentlichkeit verkauft, als das ist Stand der Bundesregierung?
Nein, ein Verbrechen im strafrechtlichen Sinne ist das sicherlich nicht. Aber natürlich, wenn Herr Seibert spricht, spricht praktisch die Kanzlerin, das Bundeskanzleramt. Und wenn über Monate in dieser sensiblen Wahlkampfzeit eben hier der falsche Eindruck erweckt wird, dass die Amerikaner etwas Böses tun, was die Deutschen maximal empört und was sie auf keinen Fall tun würden, und das stimmt nicht, dann ist das schon ein Problem. Und wenn man sich anguckt, wie nach der Erklärung von Herrn Pofalla am 12.08.2013 nach dieser PKGR-Sitzung die öffentliche Meinung zum Thema NSA kippte, das Ganze in die Abteilung Phantasialand gekippt wurde, was Steinbrück damals vorgetragen hatte, dann stellt sich schon die Frage, ob nicht auch der Regierungssprecher, aber auch die Bundeskanzlerin in der Pflicht gewesen wären, sich schlau zu machen als Fach- und Rechtsaufsicht und zu sagen, passt mal auf, diese Snowden-Sache, wir stehen da auch nicht mit blütenweißer Weste da. Also man muss den Leuten schon die Wahrheit sagen und man darf nicht da sozusagen eine Irreführung der Öffentlichkeit über Wochen und Monate betreiben, weil einem das wahlkampftaktisch in den Kram passt. Und es zeichnet sich ab, finde ich, immer deutlicher, dass man hier eben dieses Zerrbild geschaffen hat und dass man das dann auch über die Bundestagswahl hinaus weitergesponnen hat, weil natürlich auch für die Koalitionsbildung wäre das ein Riesenproblem gewesen, ja, wenn nach der Bundestagswahl rausgekommen wäre, ach übrigens, wir machen den ganzen Kram auch und X-Keyscore, das ist übrigens auch schon lange bei den und den deutschen Diensten in Anwendung und so, haben wir euch nicht erzählt, komm, Schwamm drüber, das hätten selbst die Sozis nicht mitgemacht und insofern ist das schon ein starkes Stück. Und dass das dann eben erst im März 2015 aufschlug mit dieser Welle, das ist doch bemerkenswert. Und dass der Untersuchungsausschuss das herausgefunden hat, eine gute Sache. Und das ist vielleicht auch zu diesen zwei Zeugen im Vorfeld heute, dass eben erst Herr Fritsche und dann Herr Altmaier eben diesen Widerspruch, sage ich mal, dieses Wahrheitsdelta zwischen dem, was man gesagt hat und dem, was war, eben erst so spät im März 2015 öffentlich konstatieren musste und daraufhin eben ein BND-Chef zurückgetreten ist oder in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, das zeigt eben, was da für ein Problem tatsächlich lag. Ja, und im Nachhinein muss man sagen, im Hinblick auf die Dinge, die man mit den USA korrespondiert hat und öffentlich gesagt hat, die müssen ja Deutschland für verrückt gehalten haben. Ja, denn die wussten natürlich, dass diese Form des Abschnorchelns von Daten auch unter Freunden natürlich auch von den Deutschen gemacht wird. Das wussten die auch durch Markus R. und die Informationen, die sie da gefunden hatten, ja, diesen Spionagefall. Und insofern ist das zu aller Wahrheitswidrigkeit auch noch ausgesprochen peinlich, finde ich, dass man eben über Jahre hier die Öffentlichkeit in die Irre geführt hat.
Heute, und ich glaube, es war Herr Altmaier, hat gesagt, dass die Idee des No-Spy-Abkommens, um auf das Thema mal kurz zu kommen, eine Idee des Partnerdienstes in den USA war, der die Idee dann selber auch wieder verworfen hat. Spricht das den Erkenntnissen?
Ich kann nicht bestätigen. Ich kann sagen, dass das Bedürfnis auf deutscher Seite da war, irgendetwas für den 12.8. präsentieren zu können. Und so ist das auch kommuniziert worden. Und die Amerikaner haben gesagt, Leute, ist nicht. Und dann hat man gesagt, aber bitte, bitte. Und dann haben die nachher gesagt, ja gut, wir können natürlich einen Arbeitskreis gründen und über so einen Kram mal reden. Aber also jeder, der Politik macht, weiß, wenn du einen Arbeitskreis gründest, dann willst du halt gerade etwas nicht entscheiden, sondern du willst halt auf Zeit spielen. Und das hat die Bundesregierung gemacht. Dann hat Pofalla am 12.8. dieses No-Spy-Abkommen, wie ich finde, unlauter zugespitzt dann auch interpretiert vor der Presse mit dem genau dem Erfolg, nämlich dass die Leute sagten, Ah, da bin ich ja beruhigt, dieses No-Spy-Abkommen kommt ja, da wird dann zukünftig nicht mehr spioniert, gute Sache, die Bundesregierung hat es im Griff. Und eigentlich hat sie es eben nicht im Griff, weil die Amerikaner genau dazu nicht bereit waren, nämlich festzuschreiben, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Darauf lassen die sich nämlich nicht verpflichten, aus gutem Grund.
Vielleicht die letzte Frage. Wie hat sich heute Ihrer Meinung nach Herr Altmaier als Chef BK geschlagen, jetzt als letzte Figur vor der momentan geplanten letzten Sitzung mit Frau Merkel, seine direkte Chefin? Wie ist da Ihr Eindruck als letztes Schutzschild vielleicht?
Also ich glaube, dass Peter Altmaier hier zutreffend schon wieder gegeben hat, dass er in den letzten 3 Jahren der Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsausschuss auch immer darum bemüht war, den parlamentarischen rechten Raum zu geben und mit uns das sozusagen offen zu diskutieren und auszufechten. Und das rechne ich dem Bundeskanzleramt und auch ihm an. Das entlässt ihn natürlich nicht aus den problematischen Fragen, die wir ihm heute auch gestellt haben. Aber ich glaube, man muss einfach bei all den Dingen, die wir auch, wie ich finde, zu Recht kritisieren, all den Schwärzungen, all den Aussagebeschränkungen, all dem Herausdefinieren aus unserem Untersuchungsauftrag etc. Sagen, dass wir natürlich auch viel rausgefunden haben und dass wir auch sozusagen eine Richtigstellung dessen, was war, das ist uns schon gelungen und das ist vielleicht nicht nur ein Verdienst der Dialogfähigkeit des Bundeskanzleramts, sondern es ist auch ein Verdienst sozusagen der Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Wenn Sie sich andere Untersuchungsausschüsse angucken, wie zum Beispiel den BND pur, da war einfach 3 Jahre oder 2 Jahre Krieg. Ja, die haben sich um alles gezankt und alle Zeugen streitig benannt und es war jeden Tag einfach bis aufs Blut die Auseinandersetzung. Das war hier nicht so, sondern wir haben hier in vielen Sachen gemeinsame Beweisanträge gestellt und so. Und das sage ich gar nicht aus Harmoniebedürfnis, denn an entscheidenden Punkten, zum Beispiel BND 26, da hat die Opposition es dann eben doch alleine auch gemacht. Aber insgesamt würde ich sagen, ist uns doch gelungen, jetzt vor dieser letzten Zeugenvernehmung am Donnerstag eigentlich sehr viele Fragestellungen weitgehend zu klären, um dann am Donnerstag der Kanzlerin auch die richtigen Fragen stellen zu können.
Dankeschön.
Ich danke.